Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Da tropft das Blut. Unser roter Faden heute durch den Kompressor in der ersten Hälfte. Von Kriminalgeschichte bis hin zu neuen Emojis. Ich bin Shanley Anwar, hallo. In Zukunft gehört auf einen Personalausweis nicht mehr nur noch ein Foto, sondern auch zwei Fingerabdrücke der Inhaberin des Inhabers. Darauf haben sich Unterhändler der EU-Institutionen in Brüssel diese Woche geeinigt. Aber wo kommt das eigentlich her, der Fingerabdruck eines Menschen als Abbild seiner Identität? Frage an Historiker Peter Becker von der Universität in Wien, der über die Geschichte der Kriminalistik forscht. Hallo.
Ja, grüß Sie, Frau Anwar.
Also es scheint ja naheliegend, dass vielleicht ein Polizist bei Ermittlungen am Tatort als erster auf die Idee gekommen ist, Fingerabdrücke zu nehmen. Aber so ist es ja nicht.
Das stimmt. Als ein Berliner Tierarzt mal vorgeschlagen hat, dass man so etwas ja nutzen könnte, um die Identität eines Täters festzustellen, hat die Polizei abgewunken. Solche Spuren hätte man eigentlich noch nie an einem Tatort festgestellt. Man muss auch sagen, der Tierarzt hat ja ganz besondere Fingerabdrücke im Blick gehabt.
Also das war 1888 war das.
Genau.
Und im Schlachthof, was hat er da genau beobachtet?
Er hat im Schlachthof eben beobachten können, dass die dortigen Arbeiter, wenn sie sich eben ihre blutigen Hände in Handtücher abgewischt haben, dass dort die Papillarlinien der Finger und der Hand einen sehr deutlichen und auch sehr eindeutigen Abdruck hinterlassen haben. Solche Spuren hat man eben an Tatorten eben noch ganz selten gefunden.
Und jetzt geht er mit seinem Vorschlag, dieser Tierarzt, zur Berliner Polizei und wird nicht ernst genommen.
Genau, wird nicht ernst genommen, weil die sagen, sowas gibt es, sowas findet man nicht. Was nicht ganz falsch ist, aber eben auch nicht ganz richtig ist, wie wir ja aus den Krimiserien wissen, ist eben das Sicherstellen von Fingerabdrücken am Tatort eine hohe Kunst, die sich eben über die Jahrzehnte hin entwickelt hat. Und dazu bedarf es jetzt nicht nur des Hinschauen, sondern es bedarf auch eben ganz gezielter und hochprofessioneller Verfahren, um solche Fingerabdrücke eben sichtbar zu machen und zu konservieren, zu dokumentieren.
Im Film gibt es jetzt mittlerweile auch Szenarien, der Fingerabdruck wird verfälscht, indem zum Beispiel die Fingerkuppeln abgeschliffen werden bei Mafia-Filmen oder wie im US-Science-Fiction-Film Gattaca, da werden andere Fingerkuppeln quasi hauchdünn aufgeklebt. Ist es so, dass der Fingerabdruck eigentlich nicht ganz so unfälschbar ist, wie man meint?
Grundsätzlich, ich meine, die Idee, jemand anderes oder eben eine künstlich verfertigte Haut eben aufzutragen und damit einen falschen Fingerabdruck zu hinterlassen, grundsätzlich war eine der ersten Herausforderungen, mal festzustellen, ob das tatsächlich eben stabil ist. Das heißt, also wie verhalten sich die Papillarlinien der Hand und der Finger bei Beschädigungen? Das heißt, wenn ich sie abschleife, wenn ich sie verbrenne, wenn ich sie zerschneide, was passiert dann damit? Und da gab es eben auch die entsprechend wirklich hochmotivierten Kriminalisten wie den französischen Edmond Locard, der das alles im Selbstversuch ermittelt hat.
Im Selbstversuch?
Im Selbstversuch. Der hat eben seine Finger ins siedende Öl getaucht, sich die Fingerkuppen zerschnitten und hat dann eben festgestellt, dass tatsächlich das zerstört ist, aber eben in ganz identer Form eben auch wieder nachwächst.
Soweit die Forschungen in Frankreich. Wahrscheinlich haben mehrere Forscher in anderen Ländern auch zum Fingerabdruck recherchiert.
Parallelentwicklungen gibt es ja innerhalb von Europa bzw. auch außerhalb von Europas. Zeitgleich wurde in England damit experimentiert, gerade eben auch im Hinblick auf die Identitätsfeststellung in den Kolonien war das eine große Herausforderung. In England war eben der Cousin von Darwin, Francis Galton, war einer der Intellektuellen der damaligen Zeit, der sich mit einem sehr, sehr breiten Interessensspektrum und der hat sich eben auch mit der Nutzung von Fingerabdrücken beschäftigt, hat da sozusagen eigene Laborversuche dazu unternommen. Und er war auch einer derjenigen, der das wirklich ganz massiv betrieben hat, dass die Fingerabdrücke zur Identitätsfeststellung europaweit dann genutzt worden sind und auch weit über Europa hinaus selbstverständlich.
Historiker Peter Becker von der Universität in Wien über die Geschichte des Fingerabdrucks. Dankeschön.
Bitte sehr.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Professor Feinmann. Was hat es mit Ihrer Erfindung der Feinmann-Lampe auf sich?
Nun, es handelt sich um eine Taschenlampe, die jedes Objekt in ihrem Lichtkegel unsichtbar macht.
Das klingt ungewöhnlich. Könnten Sie das einmal vorführen?
Gern. Achten Sie auf die Mauer da drüben.
Da ist ein dunkles Loch am Ende des Lichtstrahls.
Sie werfen gerade einen Blick in die Unendlichkeit.
Wie das?
Nun, das Licht meiner Lampe bewirkt einen fortwährenden Durchblick. Was immer hinter der Mauer liegt, ist jetzt ebenfalls unsichtbar. So wie das, was hinter dem Objekt hinter der Mauer liegt und so weiter.
Aber behindert das nicht den Erkenntnisgewinn? Man sieht ja nichts.
Nicht, wenn Sie diese Pille schlucken.
Aha.
Ein Appetitzügler gegen Erkenntnishunger.
Hallo? 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 Hallo?
Die digitale Kommunikation, Nachrichten über WhatsApp oder andere Messenger-Dienste zu verschicken, da wird Sprache ja immer unbedeutender. Emojis haben eine größere Bedeutung offenbar. Und ab März gibt es wieder 230 neue Emojis im Standardangebot der Messenger. Das Universum der Bildzeichen wächst. Aber auf welche Weise? Es scheint, Emojis sind immer noch eine Art heile Welt, in die Apple und Co. nicht alles vordringen lassen wollen. Darüber spreche ich mit Sprachwissenschaftler Anatol Stefanovic. Hallo.
Hallo.
Also, wie lange gefordert werden die Emojis diverser? Beispielsweise soll es jetzt einen roten Blutstropfen geben für die Menstruation der Frau, auch wenn im Schnitt eine Frau im Monat so eine halbe Kaffeetasse Blut menstruiert. Also, was halten Sie davon?
Also in diesem konkreten Fall zeigt sich so ein bisschen ein Problem des Unicode-Konsortiums. Das Unicode-Konsortium hält sich gerne fern von Bildbereichen oder Themenbereichen, die in bestimmten Ländern oder bestimmten Kulturen eventuell mit Tabus belegt sind. Hier war es ja auch so, dass die Vorschläge, die dort gemacht wurden für ein Menstruations-Emoji, sehr viel deutlicher waren. Da gab es eine Frauenbinde zum Beispiel mit einem Blutstropfen. Da gab es eine Frauenunterhose mit einem Blutstropfen. Das hat sich nicht durchgesetzt, sondern stattdessen hat man sich jetzt zurückgezogen auf so einen sehr abstrakten Blutstropfen, der alles bedeuten kann. Der heißt auch nur Blutstropfen. Mhm. Den kann man jetzt benutzen, um Menstruation darzustellen. Man kann ihn auch benutzen, steht auch extra drin so im Unicode in der Spezifikation. Man kann ihn auch benutzen, um Blutspende auszudrücken. Diversität, ja, aber nur, solange man damit niemanden vor den Kopf stößt.
Vielleicht können wir noch mal klären, nicht allen ist das vielleicht ein Begriff. Wie werden eben Emojis bestimmt?
Ja, die werden seit 2010 durch das Unicode-Konsortium standardisiert weltweit. In dem Unicode-Konsortium sind vor allem die großen Unternehmen aus dem Bereich IT vertreten. Apple, Google, Microsoft, würde ich sagen, wenn die drei sich einig sind, dann haben sie die absolute Mehrheit dort.
Man kann aber Vorschläge einreichen.
Bei den Emoji ist eben der Sonderfall, das Unicode-Konsortium kümmert sich ja um Schriftsysteme insgesamt, aber bei den Emoji ist eben der Sonderfall, dass es so eine Art Vorschlagswesen gibt. Also Einzelpersonen oder Organisationen können theoretisch immer jedes Jahr Vorschläge machen oder Anregungen oder Bitten an das Unicode-Konsortium herantragen. Das Unicode-Konsortium guckt sich das dann alles an und berät das, entscheidet dann aber am Schluss jetzt nicht irgendwie demokratisch, sondern eben nur aus dem Konsortium selbst heraus, was dann umgesetzt wird.
Und da hat sich jetzt zum Beispiel Apple dieses Mal stark gemacht für Menschen mit Behinderung. Es gibt ein Rollstuhlsymbol zum Beispiel. Ist das nicht begrüßenswert?
Das ist mit Sicherheit begrüßenswert. Also der Emoji-Zeichensatz hatte am Anfang eine sehr, sehr enge Sicht auf die Welt. Es gab gegenständliche Darstellungen von Personen, nur sehr, sehr wenige. Es gab einen Polizisten, einen männlichen Polizisten und zwei, drei andere Personen. Das war wirklich ein sehr eingeschränkter Erfahrungsbereich. Dann hat man das sukzessive eben erweitert. Es gibt ja dann verschiedene Berufsemojis, die gibt es in männlicher und weiblicher Variante. Es gibt verschiedene Hautfarben, um irgendwie so verschiedene Ethnien darzustellen. Mhm. Menschen mit Behinderungen mussten jetzt sehr lange warten tatsächlich. Also Hörgerät, jetzt gibt es ein Hörgerät, jetzt gibt es zwei Arten von Rollstühlen, einen Blindenstock.
Lassen sich da denn Identitäten eigentlich kombinieren?
Die lassen sich bisher nicht kombinieren. Das ist auch immer so ein bisschen das Problem. Also das hat man an verschiedenen Stellen schon gesehen.
Also gibt es zum Beispiel einen schwarzen Menschen im Rollstuhl?
Den gibt es. Also die neu eingeführten Personen-Emojis, die werden immer in männlicher und weiblicher Variante mit allen, mit den 6 zur Verfügung stehenden Hautschattierungen.
Das sind 6 Schattierungen.
Eingeführt, ja.
Die, mehr nicht.
Mehr sind es nicht. Und ob die besonders gut ausgewählt sind, diese 6, da kann man sich auch drüber streiten. Aber lassen wir mal die gute Absicht hier zählen. Also das lässt sich kombinieren. Aber was sich zum Beispiel nicht kombinieren lässt, sind die Berufsemojis. Also ich kann mich jetzt als Mensch im Rollstuhl, kann ich mich entweder als Mensch im Rollstuhl darstellen oder zum Beispiel als IT-Techniker oder was auch immer ich als Beruf habe. Und wenn ich mich als IT-Techniker darstelle, dann kann ich nicht gleichzeitig meine Behinderung darstellen.
Es geht ja eigentlich um schnelle Kommunikation, wenn man sagt, man möchte auf Bildsprache zurückgreifen. Eigentlich. Wird es jetzt langsam unübersichtlich, wenn das Angebot immer weiter wächst?
Also der Zugriff auf die Emoji, der muss natürlich irgendwie technisch gewährleistet bleiben, aber da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die, glaube ich, auch bisher ganz gut funktionieren. Das Interessante ist, dass durch diese zunehmende Ausdifferenzierung dieser Bilddatenbank, die ist ja inzwischen eher, es ist ja fast kaum noch ein Zeichensatz, sondern eher eine Illustrationsdatenbank, und es wird auch immer mehr so verwendet, dass es im Prinzip sowas Illustratives wird. Mhm. Die Leute müssen sich dann etwas mehr Mühe geben, um dann die ganzen Kombinationen genau so zu haben, wie sie sie haben wollen. Aber sie haben dadurch eben auch die Möglichkeit, sehr, sehr spezifisch zu werden, eigentlich gar nicht mehr so auf der Zeichenebene zu kommunizieren, sondern tatsächlich sich und ihre Lebenswelt oder die Lebenswelt ihres Gegenübers sehr genau abzubilden.
Was für wichtige Symbole fehlen denn eigentlich noch?
Da werden sicher zusätzliche Gruppen kommen und auch darauf bestehen. Bei den Behinderungen zum Beispiel kann man sagen, na gut, also vielleicht die häufigsten oder die auch am besten organisierten Gruppen von Menschen mit Behinderungen, die sind jetzt repräsentiert, aber natürlich gibt es viele Behinderungen, die noch nicht repräsentiert sind. Es lassen sich nicht alle Haut- und Haarfarben kombinieren.
Oder Pickel.
Es lassen sich generell, also alles, was unschön ist, wird sowieso weggelassen. Auf der anderen Seite kann man sich sicher, wenn man wirklich ernsthaft diesen Zeichensatz immer weiter ausbauen will, nochmal fragen, ob wirklich alle Grundlagen, die man so braucht, schon repräsentiert sind. Also es kommen jetzt wieder neue Nahrungsmittel dazu. Falafel ist, glaube ich, neu.
Ja.
Es kommen neue Tiere dazu. Also ein Faultier ist jetzt neu, ein Orang-Utan ist jetzt neu. Mhm. Natürlich müsste man sich jetzt mal angucken, wie viele Tiere haben wir hier eigentlich und gibt es eigentlich ein paar häufige Tiere, die viel, viel wichtiger gewesen wären, die noch fehlen? Oder gibt es jetzt so Grundnahrungsmittel, sind nicht so viel dort. Das sind hauptsächlich zubereitete Nahrungsmittel. Es gibt ein Brot, es gibt jetzt auch Butter, die ist jetzt auch neu.
Für Deutsche
aber,
sehr wichtig.
Ja, genau.
Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, die Debatten, die wir schon seit Ewigkeiten über Sprache führen, was Repräsentationen angeht, wird es die bald auch mit Emojis geben? Also wird man vielleicht diesem Unicode-Konsortium den Kampf ansagen?
Das Unicode-Konsortium stellt ja nur ein Zeichensystem zur Verfügung. Das Unicode-Konsortium sagt uns ja nicht, dass wir das verwenden müssen oder wie wir das verwenden müssen. Von daher gibt es Kritik am Unicode-Konsortium. Die kommt auch von den üblichen Verdächtigen, die hält sich aber so ein bisschen in Grenzen, weil das Konsortium immer sagen kann, das sind die Wünsche, also wir haben damit nichts zu tun. Wir stellen nur die Möglichkeiten zur Verfügung. Das Konsortium gerät trotzdem immer wieder in so Konflikte. Zum Beispiel in den letzten Tagen gab es einen großen Aufschrei, weil es ein durchgestrichenes Zeichen gibt, so einen Kreis mit einem Strich durch. Der lässt sich kombinieren mit jedem anderen Zeichen. Und da haben User die LGBT-Flagge genommen und haben die durchgestrichen mit diesem Zeichensatz und haben behauptet, dass Apple jetzt ein Anti-LGBT-Emoji geschaffen hat. Das gab große Aufregung, bis dann langsam klar wurde, dass das eben einfach in der Kombinatorik des Zeichensatzes liegt. Und das zeigt schon, dass die Leute das sehr, sehr ernst nehmen, was das Unicode-Konsortium tut. Und dass das Unicode-Konsortium, glaube ich, schon zunehmend von ganz verschiedenen Seiten unter Druck geraten wird bei der Frage, was eigentlich zur Verfügung gestellt wird.
Mhm. Sprachwissenschaftler Anatol Stefanovic über das Universum der Emojis und die Frage, wie dieses Universum sich weiterentwickeln wird. Dankeschön.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Zusammengestellt von Katrin Heise.
Die Kunstinstallation, die unter dem Namen Mannheimer Loch bekannt war, durfte 2012 wegen Sanierung der Kunsthalle zerstört werden. Der Künstlerin steht keine Entschädigung zu. So urteilte heute der Bundesgerichtshof. Die Künstlerin Nathalie Braun-Bahrens hatte vor Jahren für ihre Installation in der Kunsthalle Mannheim mehrere Löcher in die Decken gebohrt. Diese wurden nach einer Renovierung verschlossen. Mit dem Urteil räumte das Gericht den Künstlern aber grundsätzlich das Recht ein, zu klagen. Die Frage, ob bei Gebäudesanierung Kunst vernichtet werden dürfe oder nicht, müsse im Einzelfall abgewogen werden. Das bereitet dem Leiter des Mannheimer Rechtsamtes Thomas Drostowski Bauchschmerzen.
Gerade für eine Kommune wie die Stadt Mannheim ist das etwas misslich. Sie glauben gar nicht, wo überall sie auf urheberrechtlich geschützte Kunstwerke treffen. Das betrifft sie bei der Umgestaltung von Platzanlagen, Entfernung von Brunnenanlagen. Selbst bei Kinderspielplätzen können entsprechend architektonische Bauwerke betroffen sein. Und das zwingt natürlich die Kommune hier in ein Abwägungsverfahren, das mit Rechtsunsicherheiten verbunden ist.
Und die sich im vorliegenden Falle zum Beispiel über Jahre hinziehen können. Ein weiterer Urheberrechtsstreit wurde heute in München entschieden. Das Museum Dalí Berlin muss wegen Urheberrechtsverletzungen 30.000 Euro an die Dalí-Stiftung zahlen. Das Museum hatte auf eine Ausstellung mit einem Video bei YouTube hingewiesen. Darin wurden surrealistische Motive des spanischen Künstlers Salvador Dalí mit Berliner Sehenswürdigkeiten kombiniert. Das Museum argumentierte, es hätte sich nicht um ein Werbevideo, sondern um eine Hommage an Dalí gehandelt. Dem folgte das Gericht nicht. Internationale Experten suchen die neue künstlerische Leitung für das Haus der Kunst in München. In der heute von Bayerns Kunstminister Bernd Siebler vorgestellten Findungskommission sind die Direktorin der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Susanne Gensheimer, sowie die Direktorin des Kunstmuseums Bern und des Zentrums Paul Klee Nina Zimmer vertreten, ergänzt durch Experten aus Großbritannien, Schweden und Hongkong. Ein Zeitpunkt für die Kür der neuen Leitung in München nannte Siebler nicht. Bis dahin würden die Kuratoren bei ihren Planungen von einem Expertenrat begleitet. Das Haus der Kunst hat turbulente Zeiten hinter sich, unter anderem wegen massiver Geldprobleme, die bis heute nachwirken. George Ezra und die Newcomerin Georgia Smith haben bei den Brit Awards die besten britischen Künstlerauszeichnungen erhalten. Gewinner des Abends bei der Verleihung in London war die Band The 1975. Sie wurde als beste nationale Band und mit dem besten Album ausgezeichnet. Bei allem Glamour kam aber auch das Thema Brexit nicht zu kurz. Moderator Jack Whitehall lobte ironisch Großbritanniens Weltoffenheit, die Europa natürlich nicht einschlösse.
Now, as you all know, Britain is a very outward-looking country which loves the rest of the world. Well, not Europe, but the rest of it. So this is our chance to celebrate some of the biggest global superstars from a distance, because none of them could be bothered to turn up.
Die Chance, internationale Stars zu feiern, konnte allerdings nur auf Distanz wahrgenommen werden, weil sich kaum einer zum Kommen überreden ließ.
Grumpy Cat, die Eisbucket-Challenge, der Hashtag, der etwas kryptische von Donald Trump, Covfefe. Oder Einhörner mit Regenbogenflaggen. Sie alle gehören zur Prominenz des Internets. Sogenannte Memes, also viral gehende Bilder, Videos oder Hashtags, sind ja eben Teil der Internetkultur. Und ja, oft wirkt es eher unterhaltsam. Es wird gehypt, wenn Jugendliche zum Beispiel oder Promi-Fußballer, die Fortnite-Tänze darbieten. Aber Memes, die können auch eine vollkommen andere Wirkung haben. Sie können politische und gesellschaftliche Machtverhältnisse verändern. Das sagt die US-amerikanische Medienwissenschaftlerin und Künstlerin Anjamina. In den USA ist Anfang des Jahres ihr Buch herausgekommen, Memes to Movements. Und im Untertitel, ich übersetze mal, steht, wie das viralste Medium der Welt sozialen Protest und Macht verändert. Meine Kollegin Jenny Gensmer hat es gelesen. Jenny, Tiervideos, Hashtags, Internet-Challenges, das klingt ja alles erstmal nicht so wirklich nach sozialem Protest.
Ja, das stimmt, aber man hat ja an deiner Aufzählung eben auch schon gemerkt, dass Memes ein sehr diverses Phänomen sind. Mhm. Also nicht nur Bilder und Videos gehören dazu, sondern es können auch Hashtags sein, Sticker, Hüte oder Protestplakate, die auf gesellschaftliche Missstände reagieren. Black Lives Matter, denkt man zum Beispiel, ja, eine Reaktion auf rassistische Morde und Polizeigewalt in den USA oder die Women's March-Bewegung nach den sexistischen Aussagen des US-Präsidenten, Grab Her by the Pussy. Mhm. Und bei den Protesten haben dann tausende Demonstrantinnen dieses Bild aufgegriffen und rosa Strickmützen, Pussyhats, aufgesetzt. Ja. Und hier knüpft nun auch Anjamina an und sagt, das Besondere an Memes ist, dass sie in die physische Welt überschwappen, dort Bilder und Selfies erzeugen, die im Internet aufgenommen und geremixt werden. Und so tauchten auf Demos weltweit nicht nur rosa Strickmützen dann zum Beispiel auf, sondern eben auch welche mit Regenbogen zum Beispiel.
Ja, aber gerade diese Menschen, die auf die Straße gegangen sind, sind ja nicht wegen rosa Mützen auf die Straße gegangen oder deswegen dann überhaupt zu Feministin erst geworden.
Ja, und mit diesem Respekt oder diesen Aspekt, den räumt Mina auch ein. Memes verändern nicht die Haltung eines Menschen, aber sie können den Stein ins Rollen bringen. Dafür sind aber meistens auch Menschen mit großer Reichweite nötig, Organisationen, Politikerinnen oder Aktivisten, die einen Hashtag verbreiten. Mina erklärt das am Beispiel der LGBTQ-Bewegung in den USA. Mhm. Das ging 2008 los. Obama wurde gerade zum Präsidenten gewählt und ein Referendum in Kalifornien hat es gegeben, die Proposition 8, die wollte lediglich die gleichgeschlechtliche Ehe anerkennen. Und als Reaktion darauf entstand in den sozialen, ja noch jungen Netzwerken das Wortspiel No Hate, ein schwarz-roter Slogan auf weißem Grund. Und der Hashtag ist dann auf Twitter, Tumblr und Facebook und so weiter erschienen. Stars haben ihn verbreitet. No Hate erschien auf Profilfotos. 2013 hat die größte US-amerikanische NGO für LGBTQ-Rechte dazu aufgerufen, die Profile dann in den sozialen Medien den Farben des N8-Designs zu unterlegen. Positive Hashtags wie United for Marriage oder Love Wins kamen hinzu. Und diese Omnipräsenz, dazu mussten sich ja nicht nur Medien oder Politiker verhalten. Diese Symbole und Slogans, die wirkten auch wie viele kleine Mikro-Statements, die gerade Menschen aus der Community unterstützen oder eben auch mobilisieren können.
Okay, dieses Beispiel zeigt, Memes können soziale Bewegungen verstärken, sichtbarer machen. Aber das Internet ist ja nicht überall ein freier Raum. Welche Chancen haben denn Memes in Ländern, in denen öffentliche politische Aussagen zensiert werden?
Es sieht so aus, als hätten sie eine erstaunlich gute. Und das liegt auch daran, dass Memes oft sehr stark kodifiziert sind und mit verbaler oder bildlicher Sprache spielen. In China zum Beispiel, wo das Internet unter dem Vorwand der sogenannten harmonischen Gesellschaft zensiert wird, da kann das ja nützlich sein. Ein Beispiel ist dieses Lied hier.
Das wirkt sehr harmlos auf mich.
Sehr, sehr nett ist so eine Collage. Dieser Song handelt von dem Alpaka-ähnlichen Tier Grass Mud Horse, das sein Weideland von Flussgraben schützen muss. So, und nun ist es wichtig zu wissen, dass Grass Mud Horse klingt auf Chinesisch sehr vulgär, nämlich wie Fick deine Mutter. Okay. Und Flusskrabbe klingt wie Harmonie. Das heißt, dieses Video ist 2009 zu einem Hit im chinesischen Internet geworden und bis heute ist das Alpaka ein Meme, das von vielen als Kritik an der Internetzensur aufgefasst wird. Und gleichzeitig ist es aber auch einfach nur ein weiteres niedliches Tier in diesem Internet.
Ich dachte, das Alpaka hätte einfach nur den Flamingo ersetzt. Also ich höre raus, das Buch, das kannst du empfehlen.
Ich kann das empfehlen. Ich finde, dass sich das Buch aus mehreren Gründen lohnt. Für Menschen, die sich für Internetkultur interessieren, ist es relevant, weil es einen so globalen Blick auf das Thema Memes wirft und zeigt, wie verflochten und von wie vielen historischen Bezügen die Meme-Kultur geprägt ist. Aber auch, wie sie von rechts oder weißen Konservativen genutzt wird. Als Antwort zu Black Lives Matter zum Beispiel kursierte etwa der Hashtag Blue Lives Matter, Menschen, die sich mit der Polizei solidarisierten. Mhm. Und ich finde, das ist auch ein Grund, weshalb das Buch gerade zu einem interessanten Zeitpunkt kommt, wo in der EU gerade über Uploadfilter abgestimmt wird. Und damit einhergeht ja die Frage, wer reguliert die Kunst und die Kultur im Internet künftig. Was heißt das für soziale Bewegungen, die über das Internet einen schnellen Verständigungskanal gefunden haben? Denn die Frage, ob es den in Zukunft noch gibt, wird ja unklar, wenn dieses visuelle Zitieren und Remixen eingeschränkt werden sollte.
Spannendes Buch also, Memes to Movements von Anjou Mina, gibt es bisher erstmal nur auf Englisch für fast 22 Euro, 240 Seiten. Danke fürs Vorstellen, Jenny Gensmer.
Gern.
Und jetzt kommen wir zu Sirenenmusik der ungewöhnlichen Art, aufgenommen vor fast 100 Jahren in Aserbaidschan und ausgebuddelt von unserem Soundarchivar Paul Paulun.
Fundstück.
Die Klänge von Fabriksirenen, Bus- und Autohupen, den Nebelhörnern der gesamten Flotte des Kaspischen Meeres, von Artilleriegeschützen und auch einigen Chören verschmolzen im November 1922 in Baku zur Musik. Dirigiert wurde das Spektakel von Türmen aus mit bunten Fahnen und Pistolenschüssen. Der Komponist Arjeni Avramov hatte seine Sinfonie der Sirenen aus Anlass des 5. Jahrestags der Oktoberrevolution konzipiert. Es gibt zwar keine Aufnahme davon, aber eine Interpretation des spanischen Künstlers Miguel Molina Alarcón von 2008. Und in einer Passage darin schält sich eine Hymne aus dem Mix von Sirenen und Pfeifen.
nach dieser Die Welt ist untergegangen. Zumindest mal wieder in unserer Spielerubrik vorgespielt. Da geht es heute um Metro Exodus, spielt im postatomaren Russland und es geht auf die russische Metro-Romanreihe von Dmitri Glukowski zurück. Und Markus Richter hat Metro Exodus schon ausprobiert für uns. Hallo.
Hallo.
Also es gibt ja mehrere Romane und auch mehrere Spiele. Worum geht es dieses Mal?
Also ganz grundsätzlich, der Atomkrieg ist schon passiert und das ganze Ding spielt meist in Moskau. Genauer gesagt in den U-Bahn-Stationen. In den Gängen sind Monstern, die Oberfläche ist total verstrahlt, aber diese Station, das ist halt, da haben die Menschen überlebt, das sind quasi so kleine Städte und das klingt dann so nach einer Mischung aus Kalter Krieg und Mittelalter. Da gibt es die vierten Reichsfaschisten, die roten Kommunisten, die Hanse und den Orden. Das sind halt so die Gruppierungen, die sich da rumtreiben. Und die einzigen Überlebenden dieser Welt sind halt in dieser Metro in Moskau drin. Bis jetzt.
Da draußen ist nicht nur Russland, da ist die ganze Welt. Warum habt ihr Moskau vor der Welt versteckt und umgekehrt?
Weil der Krieg noch nicht zu Ende ist und ihr verhaltet euch wie verdammte Kinder.
Stellt sich raus, das ist alles nur eine riesige Verschwörung, angeblich zum Schutz vor dem Feind, weil der Krieg immer noch da ist, aber dann entdeckt der Held einen Zug und mit dem und seinen Leuten fährt er dann durch das Land und macht dann einzelne Stationen an verschiedenen Orten, muss den Zug irgendwie besser machen, ausbauen, indem er da Missionen löst.
Und wie sieht diese Welt da draußen dann aus?
Das weiß man erstmal gar nicht so genau, das entdeckt man langsam, das ist auch Teil des Reizes des Spiels. Man geht davon aus, eben es herrscht noch Krieg, die Charaktere suchen da irgendwie nach Regierung, also man könnte sagen, nach einer Struktur in ihrem Leben und ihrer Welt. Die Landstriche sind aber total zerstört, die Menschen leben da in archaischen Ordnungen. Man bekommt hier mit eben, dass die Protagonisten von dieser Vorstellung total überfordert sind, dass es vielleicht gar keine Weltordnung mehr gibt, in der sie sich bewegen. Und das finde ich ganz interessant, weil es gerade eine Diskussion darum gibt, warum überhaupt postapokalyptische Spiele gerade so im Trend sind. Und eine These ist, wir, also die Menschen hier in dieser Welt, können uns gar nicht vorstellen, unsere Welt, unsere Gesellschaftsordnung mal grundlegend zu überdenken und zu ändern, ohne dass halt so eine Katastrophe eintritt. Und das greift dieses Spiel, finde ich, so ein bisschen auf. Das wird hier nacherlebbar, die Katastrophe als Ermächtigungsfantasie. Und das versuchen diese Charaktere, sich langsam zu erschließen, eine neue Welt.
Ergeben sich denn daraus dann auch Zukunftsvisionen?
Das Spiel ist sehr lang, sehr groß. Ich muss halt sagen, ich habe es nicht zu Ende gespielt. Aber mir scheint, dass es in seinen Konzepten und das nicht nur im Weltsetting sehr wirklich in diesem Kalten Krieg letzten Jahrhundert festhängt. Das ist nicht nur diese politische Schwarz-Weiß-Malerei, die man da sieht. Man kann es auch an einem anderen Bild festmachen, nämlich dem der Geschlechterrollen.
Diese Katja, sie ist Krankenschwester. Vielleicht solltest du sie also mal nach deiner Wunde schauen lassen. Eine gute Gelegenheit, ihre Bekanntschaft zu machen, weißt du?
Ah, Stepan hat sie mit seinem Charme bereits eingewickelt. Da habe ich keine Chance.
Ja, dafür sind Frauen gut, um sie kennenzulernen. Also wirklich fast alle relevanten, aktiven Figuren, die mir begegnet sind, sind Männer.
Ja.
Außer die Frau des Haupthelden, die ist auch Soldatin. Aber selbst bei der hat man den Eindruck, die darf nur so stark sein, damit sie eine ebenbürtige, gute Partnerin sein kann.
Natürlich.
Denn das ist auch ihre Rolle. Da hängt das Spiel schon sehr hinterher, weil es für mein Gefühl diese Klischees auch nur reproduziert, ohne eine Geschichte zu erzählen, warum das so sein könnte, wie sich das vielleicht ändern. Wie gesagt, vielleicht kommt es sehr weit hinten noch, aber ich finde es wirklich platt und unangenehm.
Und wie sieht es inhaltlich mit dem Spiel selbst aus?
Ich finde es ein bisschen schwierig, weil das Konzept von Metro, also den alten Teilen, das war ja ein Ego-Shooter, war eigentlich immer so düstere Enge, begrenzte Arenen, eine Mischung aus ganz vorsichtigem Schleichen und kurzen, brutalen Kämpfen, die kurz zur Stimmung passen. Und jetzt ist das halt so eine offene Welt, die findet man aber dann wieder in die Landschaft so reingesetzt, diese Arenen übertragenen Sinne, also einen Hafen oder Bunker oder eine Kirche. Aber generell scheint es mir kein spielmechanisches Konzept für die Weite des Landes zu geben, die das dann irgendwie mit sich bringt. Und das konterkariert so ein bisschen diesen Impuls, den man ja bei so einer großen Welt hat, dass man die entdecken will, weil das durch diese harte Gnadenlosigkeit ganz doll unterdrückt wird. Und auch wenn man jetzt sagen könnte, naja, aber vielleicht wäre diese Welt so, macht es als Spielerlebnis eigentlich vor allen Dingen nur eins, Frustration.
Also was heißt das jetzt? Sollen wir trotzdem den Ausflug zu Metro Exodus wagen?
Ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich finde einerseits dieses Konzept mit dem Zug durch ein zerstörtes Land fahren und seine Welt neu entdecken sehr schön und über diese Altbackenheit in der Geschichte, na gut, also kann man vielleicht hinwegsehen, aber diese Spielmechanik nervt wirklich. Daher, also wer neu anfällt und sich jetzt für dieses Thema interessiert, dieses Metro-Thema, lieber einen alten Teil spielen, die sind ja wesentlich besser und stimmiger. Fans der Serie oder so, wer frustresistentes Fable für Postapokalypse hat, kann sich hier durchbeißen. Aber der Rest, ich sag's mal, darf an Metro Exodus vorbeifahren.
Also Metro Exodus ist für PS4, Xbox One und Windows PC erschienen. Kostet rund 60 €. Danke, Markus Richter.
Sehr gern.
Ich bin Shanley Anbau und wünsche noch einen schönen Tag.